gerade wenn man jetzt innerhalb von einer kurzen Zeit sehr viel Traffic auf so einen Kanal bekommt, ist es möglich, in die Charts zu kommen. Wir haben jetzt festgestellt, dass man innerhalb des ersten Tages über 500 Plays haben sollte oder Downloads und Streams, dass es relevant wird. Ja. Und das kann ich jetzt mit euch teilen als Learning.
Mega.
Episode 79. Podcasts sind ein mega Marketing-Instrument. Ich meine, wir sind überzeugt, klar, wir machen einen Podcast, du hörst einen Podcast, also können wir so viel schon gar nicht verkehrt machen. Wenn du jetzt auch Bock auf Podcast hast und du hast selber schon einen gemacht und denkst dir eigentlich, think big, go international. Wir sind heute international unterwegs und sprechen heute darüber, wie sieht denn eine erfolgreiche Internationalisierung eines Podcasts aus? Also wie sieht ein erfolgreicher internationaler Podcast aus? Darüber sprechen wir heute. Ich bin die Sarah, ich freue mich, dass ihr dabei seid, aber seid nicht nur ihr hier, sondern mit mir hier ist der Patrick.
Erwischt, und ich freue mich sehr, mit euch auch in unseren 121 Stunden Newsletter reinzuschauen, denn aus dem ist ja hier unser Format im Positiven heraus eskaliert, und da picken wir uns immer zwei Themen raus. Ich bin ja gespannt, ich ahne es aber schon, Sarah, welches Thema du dir rausgepickt hast. Hau raus.
Ja, also ich bleibe der Begeisterung für Internationalisierung in dieser Episode einfach mal treu. Und zwar geht's in dem Artikel im 121 Stunden Newsletter um Internationalisierung im Content Marketing. Ihr da draußen wisst wahrscheinlich oder vielleicht, dass Content Marketing ist mein Steckenpferd, meine Lieblings- und Leidenschaftsdisziplin. Und um was geht's da bei der Internationalisierung? Und zwar darum, dass wir eben nicht nur, klar, Content nehmen, irgendwie bei Google Translate reinschmeißen, so wie wir das von tollen Videorekorder-Anleitungen noch so aus den 80ern kennen, sondern wir wollen halt wirklich unseren Content nicht nur übersetzen lassen, sondern den Gegebenheiten vor Ort anpassen lassen. Mhm. Und da gibt's dann eben so Worte wie Transkreation und Lokalisierung, was im Prinzip genau das bedeutet. Wir schauen nicht nur zum Beispiel Redewendungen, die wir jetzt im deutschen Content verwenden, die gibt's im internationalen Content manchmal ja gar nicht, im Englischen zum Beispiel. Wir schauen also nicht nur auf die Sprache, was jetzt so das Naheliegendste ist, sondern wir schauen vor allem darauf, auf die User. Also was interessiert denn die User? Was sind deren Pain Points in anderen Nationen? Zum Beispiel, wenn wir jetzt über FAQs bei Produkten sprechen. Vielleicht haben die deutschen Kunden ganz andere Sorgen und Nöte als jetzt, was weiß ich, die dänischen Kunden oder die amerikanischen Kunden. Das heißt, wir schauen wirklich nochmal mit einem frischen Paar Augen auf unsere Content-Strategie, wenn wir internationalisieren und sagen nicht, oh, das hat in Deutschland super funktioniert, das übersetzen wir jetzt professionell und dann nehmen wir es mit, sondern wir schauen nochmal wirklich ordentlich drauf und sagen, wir gehen nochmal in eine Analyse, sind die Painpoints, die wir im deutschen Content ansprechen, auch die Painpoints unserer internationalen Kunden, und wenn nicht, na, wie sind denn deren Painpoints und wie müssen wir nicht nur die Sprache und die Sprachbesonderheiten anpassen, sondern eben vielleicht sogar die Inhalte. Und deswegen, jetzt war ich ein bisschen ausgeholt, ist das diese Woche mein Lieblingsartikel, weil er ein wahnsinnig wichtiges Thema behandelt, das einen riesen Hebel bietet für alle, die internationalisieren wollen mit ihrem Content. Patrick, hast du eine ähnliche Lobeshymne diese Woche für ein Contentstück parat?
Ja, auf jeden Fall. Ich mag nur deine unbedingt auch noch weiter ergänzen, weil das ist im SEO genau die gleiche Bringschuld hat. Tatsächlich, ne? Du kannst einfach nicht etwas eins zu eins übersetzen und davon ausgehen, dass es auch eine entsprechende Reichweite, die Suchvolumina mitbringt, wie du sie aus deinem eigenen Zielmarkt kennst. Dementsprechend, ich liebe den Begriff Transkreation, und das, was du gerade genannt hast, die ganzen Daten können wir wieder durch Tools natürlich wunderbar verifizieren, was denn tatsächlich mehr Suchvolumen im jeweiligen Land hat. Und das merken wir ja auch, Sarah, in unseren Seminaren hier bei 121 Watt, dass immer mehr Übersetzungsdienstleister dabei sind, um zu verstehen, ja, ne, wie sind da die jeweiligen Metriken dann bestmöglich zu nutzen. Also mega gut. Ich bleib tatsächlich in einem Kanal, den ich genauso liebe wie SEO, nämlich dem E-Mail-Marketing, weil du auch hier mit gleichem Einsatz immer mehr Reichweite bekommst, je größer dein Verteiler natürlich dann auch wächst an Adressen, die du ansprechen kannst. Und gerade eine personalisierte Ansprache im E-Mail-Marketing ist unser zweites Thema und unser zweiter Daumenstopper der Woche sozusagen in unserem Newsletter, dass wir in der Lage sein können, natürlich erstmal ganz charmant, okay, komm, gib mir deine E-Mail-Adresse, gib mir deine Double-Opt-In Werbeerlaubnis. Da wurden wir auch schon bestmöglich und öfter hier von Nico Zorn aufgeschlaut in unserem Format. Aber dann ist es halt unglaublich sinnvoll, mit den weiteren Daten zum Beispiel aus dem Kundenbestandsdatensätzen, aus dem CRM, die entsprechenden E-Mail-Adressen, die Empfängerdaten weiter aufzuwerten. Weil es fängt ja schon an mit, wir kennen alle den schönen Fehler in unserem Postfach mit Hallo, Platzhalter, Name oder gar keine personalisierte Ansprache. Und klar, wir im Online-Marketing sind da ein bisschen abgehärtet, aber je persönlicher die Ansprache in der E-Mail, desto mehr Aufmerksamkeit bekomme ich halt auch und kann meine Empfängerin umso besser abholen. Das heißt, je besser ihr eure Daten sammelt, habt ihr die Möglichkeit halt entsprechend über die Betreffzeile, über die Grußformel, aber auch die Angebote oder auch die Call to Actions, hier noch eine viel schönere Ebene der Personalisierung zu schaffen und so euer E-Mail-Marketing auch nochmal auf das nächste Level zu heben. Von daher, jetzt habe ich auch ein bisschen ausgeholt, aber es ist halt einfach ein geiles Thema neben der Transkreation. Ich muss das Wort nochmal sagen, ich liebe es. Und apropos nochmal, Sarah, unsere Gästin ist nochmal da.
Und der Held der Überleitungen.
Das war zu einfach. Aber tatsächlich, ungeschützte Markenbekanntheit, wie bei den Limonadengetränken Coca-Cola sie hat, wenn es um das Thema geht, Podcast, Kreation, Produktion, Distribution, fällt direkt der Name Anna-Maria. Und ich freue mich sehr, dass du wieder am Start bist. Herzlich willkommen beim 121-Stunden-Talk, Anna-Maria. Und wir freuen uns sehr auf das Gespräch, auf den Talk mit dir. Für alle, die dich noch nicht kennen und hier gehört, gesehen haben, Was machst du? Warum liebst du, was du tust?
Hallo Patrick, hallo Sarah. Ich freue mich auch total, heute hier zu sein. Wieder, nochmal. genau, ich bin Anna-Maria. Ich beschäftige mich seit über 5 Jahren mit dem Thema Podcast und vor allem Branded und Corporate Podcast. Berate hierzu ja, Unternehmen, Marken, wie sie Podcasts als Kommunikationsmittel in ihrem Kommunikationsmix einbinden können, wie es Sinn macht, Podcasts zu produzieren und natürlich auch, auf welche Sprache man diesen Podcast produzieren sollte.
Und wir sind schon.
Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, wir freuen uns mega. Ich habe irgendwie 1000 Fragen. Ich kann dich gar nicht ausreden lassen. Ich muss sofort losfragen. Wir haben ja uns logischerweise so ein bisschen auf die heutige Episode vorbereitet und haben einen sehr, sehr spannenden Podcast, bei dem du deine Fingerchen im Spiel hattest, gefunden. Und zwar Future Dimensions von Mercedes-Benz ist ein, glaube ich, ziemlich erfolgreiches Projekt, das du zusammen mit Kolleginnen und Kollegen betreut hast für Mercedes-Benz. Erzähl mal so ein bisschen, lass uns mal vielleicht so anhand dieses Beispiels, Future Dimensions, das heutige Thema der Podcast-Episode, die Internationalisierung und internationaler Podcast, so ein bisschen nacherzählen, miterleben. Erzähl mal so ein bisschen von diesem, ich sag mal, Best Practice, jetzt wird's schwierig mit dem International bei mir, Future Dimensions. Was ist es, was ist so besonders an dem Podcast?
Ja, darüber spreche ich natürlich sehr, sehr gern. Der Podcast ist jetzt gerade vor kurzem gelauncht worden mit der ersten Episode. Und Mercedes-Benz kam uns auf uns zu mit der Aufgabe, dass sie ja future ready sein wollten und das aber gerne nicht nur auf einen Markt kommuniziert, sondern ja in der globalen Ansprache ihrer ja globalen Marke letztendlich. Und da war es eigentlich relativ schnell klar, dass wir den Podcast ja auf Englisch machen, natürlich. Und wir wollten auch etwas anderes machen als quasi diese normaleren Interviewformate oder auch Talkformate, in dem wir uns ja jetzt gerade auch befinden, wo wir ja auch gemerkt haben, wir wollen kreativer werden und wir wollen auch gerne vielleicht mehr als nur eine oder zwei Personen sprechen lassen und haben somit begonnen, ja ExpertInnen für verschiedene Themenbereiche, die sich um die Zukunft drehen. Und da ist ein ganz wichtiger Beispiel, Themenbereich natürlich die Nachhaltigkeit, gerade in so einem großen Automobilkonzern. Und Mercedes-Benz befindet sich ja auch gerade in ja sich wandelnden Zeiten, wie auch viele andere Unternehmen. Und das ist natürlich ja auch eine Herausforderung in der globalen Kommunikation.
Absolut. Was ich da jetzt natürlich spannend finde, als international agierender Konzern, wie Mercedes es ja ist, produziert ihr den Podcast aus Deutschland heraus, habt euch aber, wie du ja gerade beschrieben hast, dafür entschieden, international bedeutet dann gleich englischsprachig. Was bedeutet das dann auch für einen eurer Zielmärkte oder Kernmärkte wie Deutschland? Schneide ich mir da bewusst eine gewisse Reichweite an Hörerinnen ab? Oder was hat das für Auswirkungen, mit einem rein englischsprachigen Format dann zu arbeiten?
Das ist eine sehr gute Frage, Patrick. Also, wir produzieren den Podcast auf Englisch und befinden uns in Deutschland. Mhm. Und wir haben aber eine sehr internationale Zielgruppe, könnte man sagen. Also wir gehen davon aus, dass die meisten unserer HörerInnen Englisch sprechen und würden somit sagen, okay, wir beschneiden uns doch eigentlich gar nicht so viel von der Zielgruppe in Deutschland, die wir eigentlich ansprechen wollen. Wir können aber auch in den Zahlen trotzdem sehen, dass in Deutschland eigentlich immer noch der größte Markt ist, wo gehört wird derzeit, jetzt nachdem es ja noch nicht so lange online ist, einfach aus dem Grund heraus, weil das Unternehmen ein deutsches ist und da auch sehr viele MitarbeiterInnen ja den Podcast auch hören. Also nicht nur die Zielgruppe, es ist ja auch irgendwie ein Format dann für die MitarbeiterInnen intern.
Ja, absolut. Also ich finde, du siehst ja auch in den deutschen Podcast-Charts sehr viele US-amerikanische Produktionen zum Beispiel, die dann hier rüber geschwappt sind und ohne Ende konsumiert werden. Ich finde es halt einfach spannend, ne, dass das natürlich eine bewusste Entscheidung ist, aus Deutschland heraus dann international zu gehen, weil klar, ich habe damit dann gleich eine sehr große, diverse Reichweite, die ich erzeuge, mit ganz unterschiedlichen Zielmärkten. Und das finde ich dann auch nochmal spannend. Und dann, Sarah, bist du wieder dran mit deinen 1000 Fragen. Was bedeutet das für mich in der redaktionellen Planung? Ich muss ja global alle Zielgruppen ansprechen.
Ja, also gerade auch mit der Transkreation, der Begriff hat mir sehr gut gefallen. ist es ja, also wenn wir ein Thema recherchieren, dann recherchieren wir dazu ExpertInnen und WissenschaftlerInnen zum Beispiel, also darauf lag jetzt quasi unser Fokus, von der ganzen Welt. Und das ist ganz schön, weil wir müssen uns einfach nicht beschränken und können dann tatsächlich verschiedene Perspektiven auch, ja, kulturelle Perspektiven mit reinbringen in diese Themen und haben darauf auch sehr, sehr viel geachtet. Also in der ersten Episode, könnt ihr euch vorstellen, sind 7 ExpertInnen und da ist eine Person aus der Schweiz, eine Person aus Portugal, eine Person aus Dänemark, eine Person aus Finnland. Wahnsinn. Also es ist wirklich sehr divers. Man muss natürlich sagen, auch wieder sehr eurozentristisch. Stimmt. Aber wir versuchen darauf zu achten, eigentlich so viele Menschen wie möglich von verschiedenen Ländern und Blickwinkeln in diesen Podcast zu bekommen. Und das ist total, total spannend, total aufwendig auch im Research, in der Vorbereitung, weil es einfach auch sehr, sehr viele Menschen gibt, die passen könnten und die spannenden Themen forschen. Und da schauen wir dann letztendlich, welche 3 am besten passen könnten, schreiben die an und nehmen am Ende auch die Person, die am ersten zusagt.
Als erstes. Man muss halt auch so ein bisschen Manpower sparend arbeiten, so ist es ja nicht. Ihr schreibt, ihr bezeichnet als diesen Podcast Future Dimensions als inspirierende Audio-Stories mit Mut zur Vision. Das hört sich jetzt, wir haben ja schon mal kurz über die Art des Podcast-Formats gesprochen, hört sich jetzt schon ein bisschen aufwendiger an als so ein klassischer Talk, wie wir ihn jetzt hier haben. Wie kann man sich das denn vorstellen, Anna-Maria? Wie sieht so eine Produktion aus und wie viel Arbeit steckt in einer Podcast-Episode, in der 7 Leute, das muss ja alles geschnitten werden, das muss koordiniert, wahrscheinlich auch geskriptet werden. Kannst du uns mal so ein bisschen reinschauen lassen in diesen Produktionsablauf und vielleicht auch die Herausforderungen, die man hat, wenn man einen internationalen Podcast produzieren möchte? Was sind so die Hürden, die man da nehmen muss?
Genau. Ja, also eine große Herausforderung ist letztendlich die Aufnahmequalität, weil wir leben im Jahr jetzt 2022. Remote-Aufnahmen sind gar kein Problem. Ich selber sitze ja heute auch in Holland und man nimmt sich das Mikrofon mit oder dieses Equipment und dann passt das schon. Natürlich wird es schwierig, wenn Menschen dann kein Aufnahmeequipment haben, kurzfristig mal schnell ein Mikrofon nach, Norwegen zu schicken. Da gibt es dann schon die ersten Herausforderungen tatsächlich. Aber meistens ist es auch ein Glück so, dass diese Menschen entweder schon mal ein Interview gegeben haben oder einfach privat jetzt auch mit dieser ganzen Remote-Situation sowieso die entsprechende Technik haben. Wir haben auch tatsächlich ja Leute auch interviewt, die dann mit ihren AirPods da saßen. Das war dann für uns nicht so glücklich, weil AirPods sind sehr schlecht für Aufnahmesituationen. Aber selbst das haben wir dann auch irgendwie geschafft, da die Aufnahmequalität so zu verbessern, dass es irgendwie am Ende ging in der Postproduktion. Mhm. Beziehungsweise wir haben auch die SprecherInnen, die hatten einen sehr geringen Anteil letztendlich. Also wenn so eine Episode 24 Minuten lang ist und 7 Sprecher davon da sind, dann können die vielleicht im Zweifel 2 Minuten sprechen. Mhm. Und dann ist da noch die Narration, wo wir unsere Moderatorin ihr ein Skript schreiben und sie dann dieses Skript und ihr die Worte, also die Interviews in den Mund legen letztendlich und sie das dann auch einmal im Studio produziert und vorspricht. Und wir fügen das alles wie so ein großes Puzzleteil dann am Ende zusammen. Und natürlich auch diese redaktionelle Arbeit ist im Vorfeld sehr viel größer, weil man ja schon ganz genau weiß, was man dann am Ende auch aufnimmt und sagen möchte. Aber das muss natürlich erstmal kuratiert werden und in die richtige Reihenfolge gebracht werden, der Storyline. Das ist aber auch eine Aufgabe, die total spannend ist. Also wir arbeiten da mit einem großen Team zusammen.
Krass.
Ich könnte das niemals alleine koordinieren. Wir haben da 2 RedakteurInnen dabei und ProducerInnen und Executive ProducerInnen und Wahnsinn. Es gibt sehr viele verschiedene Rollen, die da bedient werden müssen, auch gerade in der Regie, wenn man dann sagt, also jetzt musst du die Stimme so ein bisschen mehr euphorischer machen, ne? Das ist dann auch nochmal ein wichtiger Job, um dann am Ende wirklich das gewünschte Ergebnis herauszubekommen.
Ach, abgefahren.
Und arbeiten da natürlich auch sehr, sehr eng mit unseren Kunden zusammen, die da auch nochmal wertvollen Input geben. Und das ist ein großes Projekt, wo wir jetzt aber am Ende uns so eingependelt haben, dass wir schaffen, innerhalb von einem Monat eine Folge zu produzieren. Und das ist mit der ganzen Vorarbeit, wo wir jetzt auch beschlossen haben, nur noch 3 Personen in einem Podcast zu Wort kommen zu lassen, weil der Redeanteil dann wirklich so gering ist, dass das dann schon fast ein bisschen schade ist, weil man natürlich irgendwie eine halbe Stunde aufnimmt mit denen im Gespräch und dann hat man gar nicht so viel am Ende eigentlich von denen, wie viel man eigentlich auch gerne hätte am Ende.
Absolut. Ich meine, es fehlt ja auch die Zuordnung, ne? Also das merke ich mal bei meinem eigenen Konsumverhalten, wenn dann dort eine reine Frauen- oder Männerrunde ist in einem Podcast, fällt es mir dann oft schwer, die Stimmen richtig zuzuordnen. Kann auch bei mir einfach ein Mangel sein.
Nein, dann teilen wir diesen Mangel, Patrick. Also
okay, ich merke dann immer, dass ich unzufrieden bin, weil ich immer gerne irgendwie mir nicht nur irgendwie ein Gesicht ausmale dazu, sondern das gerne zuordnen würde, wer da jetzt gerade spricht von den Protagonistinnen zum Beispiel. Und das finde ich irgendwie einen spannenden Effekt, den man natürlich dann wieder nochmal mit einzelnen zum Beispiel Video-on-Demand-Produkten auch nochmal verlängern könnte. Das nochmal eine schüchterne Frage von mir, ohne zu sehr in eure weitere Strategie reinstochern zu wollen, aber plant ihr dort auch weitere Verlängerungen, wie wir es hier natürlich auch schon machen in unserer Produktion, ne? Also, dass wir halt sowohl natürlich für Audio als auch für Video produzieren. Denkt ihr auch darüber nach oder auch sogar vielleicht mal Live-Formate? Also viele Podcasts gehen ja dann auch auf die Bühne oder gehen in andere Konferenzformate zum Beispiel mit ihrem Produkt rein.
Ja, wir haben natürlich ein sehr umfassendes Distributionskonzept und Strategie, wie wir möglichst viele Kanäle mit den Podcast-Inhalten bespielen wollen. Mhm. Allerdings passt für unser Format eigentlich so ein Live-Podcast nicht so gut. Es sei denn, es wäre, sagen wir mal, eine Vortragsreihe oder Interview-Session, die man durchaus planen könnte und wo man auch natürlich den Content auch verlängern könnte. Wir haben tolle, tolle Gäste und mit denen könnte man sich durchaus auch noch mehr unterhalten. Allerdings ist es halt dadurch, dass es eben ein Feature-Format ist. Das bedeutet eben diese zusammengesetzten Stücke mit der Erzählstimme, mit Musik unterlegt, ist es quasi in der funktioniert, würde es nicht als Live Event funktionieren.
Ah, okay, verstanden.
Was wir durchaus planen, ist eine Videoverlängerung. Wir haben jetzt auch das Tool Riverside benutzt und haben dann natürlich die ganzen Interviews auch irgendwie auf Video am Start. Allerdings haben wir in der Anfrage bewusst die Leute eigentlich ja nicht zu sehr stressen wollen und haben dann gesagt, wir benutzen erstmal nur Audio und überlegen uns gerade noch, wie wir ja den Videocontent eigentlich auch cool in so eine Storyline einfließen lassen könnten. Es gibt da viele spannende Ansätze, zum Beispiel Chanel macht auch einen großen internationalen Podcast und die haben da ein sehr schönes Visual auf ihrer Website, das können wir vielleicht verlinken, wo es eben so eine globale Kugel ist und verschiedene Punkte auf dieser Welt mit den Menschen quasi drauf connected sind. Das heißt auch Chanel Connect und es bewegt sich. Und ich glaube auch, diese kleinen Bilder von den Menschen bewegen sich auch noch mit. Und es gibt viele, viele tolle Möglichkeiten, wie man das auch so visuell mit Video animiert vielleicht darstellen könnte.
Stimmt.
Und da ist Chanel zum Beispiel auch wirklich ein richtig, richtig guter Case, wenn man sich so spannende Podcast-Assets, aber auch eine spannende Podcast-Strategie, die global funktioniert, anschauen möchte. Wenn ich kurz ausholen darf.
Ja, absolut. Wir sind immer neugierig auf spannende Strategien, wo wir was lernen können. Dafür machen wir ja den 121-Stunden-Talk.
Ja,
genau. Aber nur ganz kurz, Sarah, ich bitte darum, im Protokoll festzuhalten, dass gerade mir kam die Idee, den 121-Stunden-Talk natürlich auch auf die Bühnen zu bringen.
Ich bin sofort dabei.
So, unbedingt, und jetzt unbedingt. Maria, darfst du loslegen.
Ich finde den Chanel-Podcast so toll, der heißt 3.55 und hat sehr, sehr, sehr viele Miniserien. Und zwar denkt Chanel wirklich den Podcast so, dass es eventbegleitend funktioniert. Das heißt, sie haben einen Launch von einer Kollektion in Tokio. Mhm. Dann gehen sie da mit dem Podcast hin und machen eine Miniserie mit den ganzen wahnsinnig tollen, prominenten Gästen und lassen ihre globale Community quasi durch diesen Podcast am Event teilhaben, interviewen da die Gäste, die dann eben auch sowieso eingeladen sind, machen tolle Videoproduktionen rund um den Podcast drumherum und können so eigentlich global sehr gut die unterschiedlichen Märkte auch nochmal abholen und auch in den Fokus stellen auf ihrer Podcast-Plattform. Und das fand ich total smart. Und da haben wir uns natürlich auch abgeguckt, möglichst viele verschiedene Gäste auf der ganzen Welt zu interviewen und somit auch die Möglichkeiten für Reichweiten auch nochmal in deren kleinen Kosmos zu vergrößern.
Ja, absolut. Also macht Sinn. Je mehr Menschen ich damit dabei habe, umso mehr wertvolle Einflüsse bekomme ich, wertvolle Gesichtspunkte und natürlich auch der Netzwerk. Ist ja klar, die kommen ja da, das kommt ja mit. Du hast gerade schon ein weiteres spannendes Beispiel jetzt mit Chanel genannt. Woran orientiert ihr, wenn ihr so ein bisschen Wettbewerbsrecherche macht für so eine internationale Podcast-Strategie? Wer sind so die Big Player neben Chanel, wo du sagst, da lohnt es sich hinzuschauen? Oder auch wenn die ZuhörerInnen jetzt sagen, ich will das irgendwie, passt das, glaube ich, strategisch gut zu uns. Ich will mal so ein bisschen schauen, was macht der Markt? Wo sind so spannende Podcasts neben Chanel? Schau dir die an, die machen das echt klug.
Ja, also wenn wir jetzt in den Branded-Podcast-Bereich gehen, dann muss ich einfach immer mein Lieblingsbeispiel nennen. Und zwar ist das The Message, heißt der Podcast. Der wurde 2015 schon produziert. Das ist ein bisschen alt. Ich nenne auch gleich noch ein neues Beispiel. Und zwar ist das ein Podcast, der hat es geschafft, innerhalb kürzester Zeit auf der Top 1 zu landen von den iTunes Podcast Charts. Wurde produziert von General Electric. Das ist ja ein sehr, sehr großer Energiekonzern. Die haben eine Radiohistorie, habe ich jetzt nochmal nachgelesen. Also das heißt, sie hatten in-house schon öfters mal Radiosendungen gesponsert und produziert auch und haben sich dann entschlossen, einen fiktionalen Hörspiel-Podcast zu machen, der eigentlich wo eigentlich gar nicht ihre Marke drin vorkommt und eine weltweite Werbekampagne darum herum zu machen und haben es wirklich als erster und einziger Branded Podcast soweit ich weiß, geschafft, eben auf die Platz 1 der Podcast-Charts zu bekommen. Und das ist ein großes Ziel, weil dadurch man nochmal viel, viel mehr Reichweite mitnimmt als ohnehin schon ausgegeben. Ne? Und deshalb ist es immer ein ganz wichtiges Ding, in die Charts zu kommen.
Deswegen eigentlich möchte ich jetzt den Begriff prägen des Not Branded Branded Podcasts.
Not Branded Branded. Sehr gut. Aber ich meine, Anna-Maria, Charts sind mir jetzt ja nicht fremd. So, ich gebe dir jetzt ich baue dir eine Rampe für ein bisschen Eigenwerbung.
Ja, sehr gerne. Die nehme ich doch entgegen. Also, wir haben es natürlich auch sehr stark forciert und versucht, in die Charts zu kommen und haben das auch geschafft. Wir waren, glaube ich, mit Future Dimensions, genau, wir waren, glaube ich, jeden Morgen hat jeder sofort in die Charts geguckt und abends vor dem Schlafen gehen auch nochmal und haben uns da gegenseitig in die Gruppe gepostet, wenn wir auf Platz 88 waren und 25 und waren dann einfach auf Platz 12 der deutschen Technologie-Charts, von Spotify als auch von iTunes. Und das war schon ein großer Erfolg. Natürlich hätten wir uns die Top 10 gewünscht, aber Top 15 ist schon auch ein sehr, sehr gutes Ding. Gerade wenn man jetzt innerhalb von einer kurzen Zeit sehr viel Traffic auf so einen Kanal bekommt, ist es möglich, in die Charts zu kommen. Wir haben jetzt festgestellt, dass man innerhalb des ersten Tages über 500 Plays haben sollte oder Downloads und Streams, dass es relevant wird. Und ja, das kann ich jetzt mit euch teilen als Learning.
Mega.
Mehr als 500, dann hat man gute Chancen.
Das heißt, wir müssen noch ein bisschen Gas geben, dass wir in der 24 Stunden hinbekommen.
So. Aber da muss ich auch sagen, da zählt auch noch eine Sache mit rein, und zwar sind die Charts ja sehr märktebezogen. Mhm. Das heißt, ich habe die Deutschland-Charts, ich habe die USA-Charts und die ganzen anderen Länder, die es eigentlich auch noch gibt. Und das zählt natürlich nur jetzt, wenn in Deutschland sehr, sehr viele Plays sind, märktebasiert. Und somit ist es eben so ein bisschen schwierig in der globalen Kommunikation auch allumfassend, märkteumfassend eigentlich dann in die Charts zu kommen, beziehungsweise muss man eben diese ganzen einzelnen Länder auch sehr, sehr gut beobachten. Was wir zum Beispiel auch gemacht haben, ist ein Feature bei iTunes anzufragen, beziehungsweise uns zu bewerben dafür. Das ist im Apple Store ein redaktioneller Beitrag. Da wird man relativ prominent platziert,
genau,
auf der im Store quasi, dass es diesen neuen Podcast gibt.
Genau.
Und das kann man nicht bezahlen, diese Platzierung, sondern da muss man ausgewählt werden. Und wenn man sich dafür bewirbt, quasi mit einem allumfassenden Mediapaket und schönen Texten und alles, da muss man ein Land auswählen. Und das ist auch total schwierig, da ein Land auszuwählen, weil, ja, nehmen wir jetzt Deutschland als in der globalen Kommunikation, eigentlich ja nicht.
Ja, total.
Wie entscheidet man das strategisch? Ne? Und wie groß sind die Länder, wie groß sind darin die Zielgruppen, wie viel Platz hat man da letztendlich auch im Wettbewerb? Und das war gar nicht so leicht, das herauszufinden. Also da muss man auch nochmal aufpassen in dieser globalen Kommunikation.
Ja, also ich bin nur ganz kurz für die Hörerinnen und Zuschauer tatsächlich gerade in der App Store App drin, jetzt auf dem iPhone. Und da seht ihr direkt auf der Startseite sind dort dann redaktionelle, sagen wir mal, App- und Produkt-Summaries. Und das ist halt echt eine spannende Info, Anna-Maria, dass das gar nicht so eine Art bezahltes Product Placement ist, sondern redaktionelle Arbeit seitens des App Store Teams. Das finde ich echt spannend. Okay. Und diese Bewerbungsoberfläche, kann ich das einfach googeln oder brauche ich da einen direkten Kontakt dann?
Nee, das kann man googeln, aber das können wir auch gerne in die Shownotes packen. Das ist ein Link und dann kann man darauf zugreifen.
Spannend. Und sehr gerne, ja. Ja. Du hast gerade so über die strategische Entscheidung eben, wie entscheide ich mich da, wo ich mich um dieses Placement bewerbe, besprochen. Was mich noch interessieren würde, so ganz grundlegend, ist die strategische Entscheidung, mache ich einen internationalen Podcast, sprich wechsle ich auf die englische Sprache oder mache ich einen deutschsprachigen Podcast? Ich meine, klar, wenn ich jetzt nur deutschsprachiges Zielpublikum habe, dann stellt sich die Frage vielleicht nicht ganz so, aber was sind so Entscheidungsfaktoren, wenn zum Beispiel jetzt ein Kunde zu euch kommt und sagt, also ich würde gerne eine spannende Podcast-Serie machen, was empfehlt ihr mir international, sprich englischsprachig oder deutsch? Was sind so die Entscheidungsfaktoren?
Da gibt es einige davon tatsächlich. Ist auch eine sehr gute Frage. Und zwar fangen wir da auch immer ganz gerne schon mal vom Thema her an, ne? Also wir haben jetzt gerade einen Kunden zum Beispiel und die möchten gerne über Klischees sprechen. Und Klischees sind ja teilweise sehr kulturell bezogen. Das heißt, das eine Klischee funktioniert in dem einen Land, aber nicht in dem anderen Land, wie du auch mit den Sprache gesagt hast, ne, mit den Sprichwörtern zum Beispiel. Und da sind wir schon immer sehr, sehr vorsichtig, dann zu sagen, okay, wir gehen hier global raus. Wir versuchen eigentlich auch immer, die Zielgruppen so spitz wie möglich zu halten, weil man dann einfach die besten Effekte hat. Beim Future Dimensions Podcast haben wir die ganz offensichtlich ganz gewollt, ganz, ganz breit gehabt und haben aber trotzdem die Zielgruppe der, ja, LuxuskonsumentInnen, die im Zweifel, wovon wir jetzt ausgehen, Englisch sprechen. Mhm. Und da muss man sich eben, genau, diese Zielgruppe ist das eine, der Content ist das andere. Und wir haben auch, wenn man jetzt zum Beispiel B2B-Marketing macht, dann hat man ja meistens auch eine sehr spitze Zielgruppe. Und wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie IT-Technologie-Menschen ansprechen möchte für ein Softwareunternehmen, dann ist es vielleicht total sinnvoll, Menschen von der ganzen Welt anzusprechen, weil es gar nicht so viele in einem Land vielleicht gibt.
Klar. Mhm.
Das sind so strategische Fragen, die wir uns da eigentlich irgendwie stellen. Wirklich, wer ist die Zielgruppe? Wie viele Menschen gibt es davon? Können die im Zweifel alle Englisch? Und ist die Botschaft eigentlich auch so, dass sie global funktioniert? Zum Beispiel, ganz witzig, ich habe jetzt im Vorgespräch drüber nachgedacht und dachte so, einen englischen Edeka-Podcast würde man sich jetzt wahrscheinlich nicht anhören unbedingt.
Ja, sehr gut.
Ne? Also
ja.
Es muss auch irgendwie zur Marke passen tatsächlich, ob die wirklich global bekannt ist und funktioniert oder ob es dann doch eher eine nationale Marke ist.
Mhm. Abgefahren.
Wie sieht denn das von der Distribuierung her aus, wenn wir so ein bisschen auf die Distribution und die, also nicht nur das Seeding eingehen, sondern eben auch so ganz technisch. Also wir zum Beispiel jetzt bei der 121 Watt arbeiten mit Podigy. Da geht alles, da du lädst das Ding einmal hoch und entscheidest dich, auf welchen Podcast-Plattformen der Podcast dann veröffentlicht werden soll. Und das geht dann alles mehr oder minder automatisch. Ist das jetzt ein deutsches Produkt? Ist das ein internationales Produkt? Also wie ist so das Technik- und Software-Setup? Also wir haben ja schon über die Aufnahmetechnik gesprochen, aber so die Distributionsart, wie ist die international? Unterscheidet sich die stark zu Deutschland? Und was muss man beim Seeding beachten vor allem, also bei der Weiterverbreitung?
Ja, also die Distribution über den Publisher ändert sich eigentlich gar nicht. Also es gibt einen RSS-Feed, der wird an die verschiedenen Podcast-Plattformen gesendet und somit muss man da eigentlich gar nicht viel beachten, außer dass man halt auf allen Plattformen erscheint. Das sollte man wahrscheinlich schon mal kontrollieren, sollte aber eigentlich automatisch funktionieren tatsächlich. Aber man muss auch sagen, wie ich schon gesagt habe, die Apps sind halt teilweise sehr, sehr märkteorientiert und man kommt da vielleicht im Zweifel dann gar nicht in die Charts, obwohl man jetzt in den deutschen Charts war, mhm, oder kann da platziert oder gefunden werden. Aber die Formate an sich sollten eigentlich weltweit auf den üblichen Podcast-Plattformen auffindbar sein. Und die Distribution, also das Podcast-Contents über die sozialen Kanäle hinweg oder auch weitergedacht. Da ist es natürlich sehr herausfordernd zu gucken, welche guten Erfahrungen macht man zum Beispiel mit diesen ganzen Paid-Maßnahmen, die man zum Beispiel auf den Kanälen sowieso schon hat. Wir sprechen ja hier bei Future Dimensions zum Beispiel über sehr, sehr, sehr große Kanäle und die sind dann auch sehr, das muss dann natürlich auch alles perfekt sein und auch perfekt zugeschnitten sein. Und ja, also wir orientieren uns da ganz klar an den Empfehlungen, welche Märkte gut performen und gut klicken, da dann auch das Budget draufzusetzen. Und ansonsten kommunizieren wir natürlich auch. Also wir sind jetzt bei Future Dimensions Part des Headquarters und versuchen da die ganzen einzelnen lokalen Märkte ja anzusprechen, dass die eben auch im Zweifel den Content posten. Die lokalen Märkte wissen aber natürlich auch wieder am besten, was funktioniert, und sind dann sozusagen, darauf sind wir dann auch wiederum angewiesen, auf diese ja Kommunikation da gemeinsam, und können eigentlich nur versuchen, diese Barriere eigentlich so gering wie möglich zu machen und wirklich alles gut vorzubereiten, die richtigen Assets zu erstellen und ja dieses Summary denen zu geben, was wir zum Beispiel auch bei den Gästen gemacht haben und denen ein schönes Paket, einen Post vorformuliert, den Hashtag, alle Links und alles, was sie irgendwie wissen müssen, in eine E-Mail gepackt, und dann ist die Barriere sehr, sehr gering, da eigentlich einen Post abzusetzen.
Ich finde, das ist ein super, Entschuldigung, dass ich da sofort dazwischen gehe, weil das ist ein super schönes Learning. Das kostet dich eine E-Mail. Das kostet dich 20 Minuten, die einmal aufzusetzen und dann jedes Mal 4 Minuten, die anzupassen. Und es ist eine E-Mail, die, egal ob du jetzt einen internationalen Podcast planst oder deinen normalen kleinen Hobby-Podcast, egal für wen, das ist ein super spannender, einfacher Best-Practice-Tipp, und solche liebe ich. Deswegen muss ich da jetzt sofort Stopp schreiben. Entschuldige. Also deine Gäste bekommen eine vorbereitete E-Mail, die ihnen logischerweise dann das Weiterverbreiten so einfach wie möglich macht.
Genau, genau. Also das ist eigentlich das Beste, was man machen kann, und das Einfachste. Und alles andere kommt dann eben. Dann muss man in den Dialog gehen. Also gerade wenn es jetzt um die internen Märkte dann zum Beispiel geht, ist man da einfach sehr, sehr drauf angewiesen, da gemeinsam einen guten Weg zu finden. Und es ist gar nicht so leicht. Also man braucht ein bisschen Vorlaufzeit. Es sind immer viele Menschen involviert in solchen Prozessen und sollte da definitiv, wenn man so einen globalen Podcast plant, auch in der Konzeption eigentlich direkt die wichtigsten Menschen für die Distribution mit einbinden, dass sie von Anfang an mit dabei sind. Zum Beispiel auch in der Entwicklung des Key-Visuals und des Looks des Podcasts. Man möchte ja eigentlich gerne ein Key-Visual haben, was sehr gut auf den Podcast-Plattformen funktioniert. Das heißt, es muss herausstechen, es muss ganz klar lesbar sein und ansprechend natürlich auch aussehen. Ich denke, das haben wir bei Future Dimensions auf jeden Fall geschafft. Es ist aber auch wieder eine andere Sache, ein Asset zu kreieren, welches dann auf den Social-Media-Plattformen funktioniert. Und da steht man vor der Herausforderung, wie viel Wiedererkennungswert brauche ich eigentlich für mein Key-Visual auf den Podcast-Plattformen, und wie sehr kann ich mich eigentlich davon entfernen, um trotzdem noch eine Kommunikation rund um den Podcast zu machen, der aber auf den verschiedenen Kanälen funktioniert.
Noch eine kurze Übersetzung. Key-Visual ist quasi das Podcast-Cover, nennen wir es mal. So bei der CD damals, danke, so in der guten alten Zeit hat man es noch Cover genannt. Das ist sozusagen das Bildchen, mit dem du auch in der Suche aufgefunden wirst, wenn du oder angezeigt wirst. Das ist das Key-Visual, oder?
Ja, genau. Vielen Dank für die Übersetzung. Manchmal ist man so in seiner Bubble gefangen, dass man sowas gar nicht mehr mitkriegt.
Wir sind hier berühmt für unsere Glossar-Anhänge, von daher alles fein. Und ab wann ist es irgendwie sinnvoll, den Podcast über eigene Social-Media-Profile weiter zu verlängern, zu distribuieren? Das sind so Fragen, die ich, Sarah, ich will nicht übergriffig wirken, in Runde 3 stellen würde.
Also ich kann auf diese Instagram-Frage, glaube ich, nicht noch so lange warten. Das finde ich eine super spannende Frage. Aber ich würde mal sagen, uns gehen die Fragen nicht aus. Anna-Maria, magst du uns diese Instagram-Frage, die finde ich jetzt ziemlich super spannend, weil ich glaube, da sind wir nämlich genau bei dem, was du gerade gesagt hast. Mhm. Du musst die Verantwortlichen von Anfang an mit einbeziehen und denen nicht einfach irgendwas quasi in die Inbox schicken und sagen, poste mal. Dann wird es wahrscheinlich schwierig. Also wie gut ist da so die Zugänglichkeit zu...
Ja, also ich würde sagen, so eine Instagram-Story sollte auf jeden Fall irgendwie machbar sein. Die verschwindet ja auch wieder. Und natürlich das Wichtigste ist, man kann da ja rauslinken. Das funktioniert ja bei den Postings im Feed nicht so gut. Und das ist wirklich eigentlich, das Beste, was man für Instagram zum Beispiel machen kann. Wiederum funktionieren Videos sehr gut. Also wenn man jetzt hochwertiges Behind-the-Scenes-Material produziert, ist das auch eine super gute Sache. Ja. Wir hatten ja vorhin über Beispiele geredet. Hugo Boss hat jetzt letztens den Boss-Podcast, der ist auch international produziert und da ein ganz tolles Reel, das kann ich auch gerne in die Shownotes verlinken, zum Behind-the-Scenes-Content hochgeladen, was total cool ist. Aber das bedeutet auch wieder für die Produktion, dass man da einen weiteren Agendapunkt auf der Tagesliste hat, was man tun muss. Mhm. Dann muss im Zweifel auch die Moderatorin geschminkt und Haare gemacht werden und alles Mögliche, dass das dann natürlich auch diesen ganzen Ansprüchen entspricht, die natürlich eigentlich so ein hochwertig produziertes Video hat. Also ich habe auch ein kleines Behind-the-Scenes-Video produziert, cool, für meine Kanäle. Das kommt natürlich total gut an, da einfach ja mal dahinter zu schauen, wie das gemacht ist. Deshalb sprechen wir ja auch jetzt hier gerade. Und ob man jetzt einen Instagram-Account, einen extra eigenen anlegt für so einen Podcast, ja, ist eine Frage der Langfristigkeit des Ziels. Ich würde sagen, wenn man jetzt plant, ja, jede Woche, alle zwei Wochen, auf jeden Fall 24 bis 50 Episoden herauszubringen, macht es total Sinn, sich über einen eigenen Instagram-Kanal eine Community aufzubauen. Mhm. Wenn man denn keinen anderen Ort so richtig hat, wo das 100% passt. Es gibt ja verschiedene Strategien, um einen Podcast zu produzieren. Manche produzieren Podcasts, damit sie Content haben, damit sie das wiederum verwerten können für ihre Instagram- oder Social-Media-Kanäle, weil es sonst nicht so viel Content gibt. Aber wenn es eigentlich ein Übermaß an Content gibt, würde es schon definitiv Sinn machen, sich da eine eigene Community aufzubauen und sich da auch auszutauschen, um einen Ort zu haben, wo alle auch zusammenkommen können. Guter Punkt. Weil derzeit kann man das sehr gut über eine E-Mail-Adresse lösen, aber da gibt es dann natürlich auch keinen Austausch.
Ja.
Wiederum muss man so einen Kanal dann auch wieder pflegen und viel Content produzieren, ne, damit der attraktiv ist und man das gut aufbauen kann. Also ein Best-Practice-Beispiel wäre da der Edeka-Podcast-Kanal, der ist so. Die haben ja einen ganz wunderbaren Instagram-Kanal zum Podcast gemacht und pflegen und hegen die sehr. Den können wir auch gerne verlinken. Aber das ist natürlich auch nochmal wieder eine Aufwandsfrage, die total, da mit reinspielt.
Aber ich finde das Argument, Anna-Maria, dass dann auch die Hörerinnen eine Möglichkeit haben und eine Plattform, wo sie sich untereinander austauschen können. Das finde ich halt so das wichtigste Argument. Ne? Wenn das Teil der Strategie ist, ist es auf jeden Fall ein Pflichtinstrument, dort eigene Kanäle zu schaffen. Das finde ich ganz schön. Und es unterstreicht ja auch dann die Strategie eines not-branded Podcasts.
Das, du musstest es nochmal sagen, gell, das schöne Wort. Not-branded Podcast, den schönen Begriff. Was ich noch einen super spannenden Aspekt finde an diesem Podcast-Instagram-Kanal ist, du hast halt als Producer oder als Unternehmen auch eine Feedback-Möglichkeit, was ja über die Podcast-Kanäle echt schwierig ist. Ich meine, das kriegst du Zahlen, aber Zahlen sind halt immer eine Interpretationssache. Wenn du eine gute Community hast, kannst du da natürlich ganz anders nochmal Feedback auch bekommen zu Episoden. Du merkst, wo gibt's besonders viele Rückfragen, wo kriegst du vielleicht besonders viele, das war ja nix oder die war ja toll. Also mehr eben, also eine Sternebewertung bei Spotify ist schwieriger, so meiner Erfahrung nach, zu bekommen als ein Kommentar auf dem Post bei Instagram. Und das finde ich noch einen zweiten super spannenden Aspekt da dran.
Absolut, ja. Und zu den Aspekten in Episode 3 kommen wir dann später. Und ich fand es auch charmant, Sarah, dass du meine Frage dann doch irgendwie mitgenommen hast und dass wir die hier noch beantwortet bekommen.
Reiner Egoismus, Patrick. Ach, ich wollte es einfach wissen.
Ich muss sagen, ihr Lieben, ich bin wieder unfassbar schlauer geworden. Also Anna-Maria, vielen, vielen Dank auch wieder für diesen Vertrauensvorschuss, den wir genießen dürfen mit deinen Insights. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Gerade diese Erfahrungswerte, auch was bedeutet das eigentlich? Was brauche ich so innerhalb der ersten initialen Momente dann in die Charts zu kommen? Was bedeutet das für mich? Was muss ich da als Ziel anvisieren? Super spannend. Und Sarah, du hast alles losgetreten mit der Tanzkreation und der Internationalisierung. Von daher ganz lieben Dank, Anna-Maria. Und du darfst natürlich dir wieder deine Worte zurechtlegen, um hier dieses Format gebührend abzuschließen. Vielen Dank.
Genau. Ich schicke gleich zu dir rüber, Anna-Maria. Ganz vorher noch ganz kurz schnell. ihr kriegt es mit, Podcast ist echt großartig, yay! Und unsere ist, finden wir zumindest auch großartig, yay! Deswegen 5-Sterne-Bewertung bei Spotify für unseren Podcast, yay! Wir freuen uns und wenn ihr euch natürlich, wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann folgt uns auf allen gängigen Podcast-Portalen oder auf YouTube und ihr werdet jederzeit informiert, wenn es wieder so spannende Insights wie von der Anna-Maria gibt. Vielen Dank, Anna-Maria, die letzten Worte dieses Podcasts gehören dir.
Ja, vielen Dank, Sarah Patrick. Ich freue mich wirklich sehr, 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 dass ich hier schon das zweite Mal sprechen durfte. Unterschätzt ihr da draußen, unterschätzt bitte die Kraft von Bewertungen nicht. Das ist was, was ich gerne sagen möchte hier als letzte Worte. Und natürlich hört euch Future Dimensions an. Das ist ein super cooles Format.
Sagt Anna-Maria Hergt beim 121 Stunden Talk.